Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Historischer Durchbruch oder Frontalangriff auf das Asylrecht. Gestern Abend haben sich die EU-Innenminister auf eine Reform desselben in Europa geeinigt. Der Entwurf der Kommission ist heftig umstritten. Schottet sich Europa weiter ab oder bringt es Ordnung in das Chaos der Flucht- oder Wanderungsbewegung? Was vom Kompromiss zu halten ist, das fragen wir heute im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Erik Marquardt, er ist Fotojournalist und Europaabgeordneter der Grünen. Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Und Daniel Thüm, er ist Professor für öffentliches Recht, Europa und Völkerrecht an der Uni Konstanz und außerdem als Migrationsexperte stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrats für Migration. Schön, dass wir miteinander diskutieren können. Meine Eingangsfrage an Sie alle, ist es ein historischer Kompromiss, ja oder nein? Herr Thüm.
Ich kann Frau Faeser sehr gut verstehen, dass sie von einem historischen Kompromiss spricht. Sie hat hart dafür gekämpft. Ich glaube auch, dass es als Signal wichtig ist, dass die EU und auch die Mitgliedstaaten zeigen, dass sie bei der Migration prinzipiell handlungsfähig sind. Wenn man sich dann aber die Details anschaut, den Inhalt anschaut, dann wäre mein Fazit sehr viel vorsichtiger, bestenfalls ein Jein. Das ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, aber letztlich keine Kehrtwende.
Stefan Thome von der FDP, Sie als Mitglied der Ampelkoalition müssen auch dahinter stehen als Teil der Bundesregierung. Was sagen Sie? Positiv oder negativ?
Ich bewerte es positiv. Historisch ist ein großes Wort, aber es ist jedenfalls mal ein Befreiungsschlag in einer langen Geschichte, die sich jetzt seit Jahren hinzieht. Es ist ein Kompromiss. Da wird jeder Punkte haben, wo er sagt, damit bin ich zufrieden. Das habe ich so gewollt. Aber er wird auch Punkte haben, wo er sagt, damit bin ich unzufrieden. Wenn ich das hätte allein malen können, dann hätte ich es anders gemalt. Und so würde ich es mal einordnen. Es ist ein großer Schritt. Es ist ein Befreiungsschlag gelungen. Und jetzt muss ich aber auch erstmal bewähren und in der Praxis umgesetzt werden.
Erik Marquardt, Sie sind Fotojournalist, Europaabgeordneter der Grünen. Sie haben viel dokumentiert, auch in den Asyllagern auf Lesbos, an der Balkanroute sind Sie gewesen. Jetzt dieser Kompromiss, was halten Sie davon?
Ja, ehrlicherweise nicht viel. Also ich glaube, dass der Rat hier die Tür verschlossen hat, um sinnvolle Verbesserungen in den nächsten Jahren zu erreichen. Zumindest auf der legislativen Ebene sehe ich nicht, wie man mit dem Weg, der da eingeschlagen wurde, Verbesserungen erreichen kann. Ich sehe eher, dass man Fehler der Vergangenheit wiederholt und ich habe das Gefühl, dass man immer wieder gegen die gleiche Wand läuft, statt endlich konstruktive Lösungen vorzuschlagen.
Nancy Faeser hat ja gestern auch den historischen Kompromiss betont, auch im Hinblick auf die Gemeinsamkeit in der Europäischen Union, eine gewisse Einigkeit. Hören wir uns das einfach nochmal an.
Also was wichtig ist, ist ja, dass wir endlich ein gemeinsames System haben, nämlich auf der einen Seite der Verantwortung, das heißt für diejenigen Grenzstaaten, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen, sie auch schon an der Grenze zu registrieren. Wir haben im Moment in Deutschland den Zustand, dass 80% derer, die wir registrieren, vorher in keinem anderen Land registriert wurden. Wir haben es auf der anderen Seite aber auch geschafft, dass wir ein verpflichtendes solidarisches System bekommen. Endlich gibt es eine verpflichtende Verteilung innerhalb der EU-Staaten. Das war so wichtig, dass hinzubekommen. Und das ist wirklich ein historisches Ergebnis. Und es ist auf jeden Fall wichtig und richtig, dass wir mit der Asylmigration gemeinsam umgehen als europäische Staaten und nicht nationalstaatlich. Wir haben heute erreichen können, dass wir weiterhin ein Europa der offenen Grenzen sein können. Das wäre andernfalls nicht zu halten gewesen, weil sich alle einfach abgeschottet hätten.
Da spricht Nancy Faeser das Europa der offenen Grenzen an, den Schengen-Raum, also aber offene Grenzen nach innen, nicht nach außen. Geht es genau darum, dass die EU nach innen offen ist, aber nach außen abgeschottet? Stefan Thome?
Also es ist jedenfalls ein Element. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass auch wir, aber auch andere europäische Länder mehr und mehr ihre Grenzen zu den europäischen Nachbarländern kontrolliert haben, wieder Grenzkontrollen eingeführt haben, um der Sekundärmigration, also der Migration von Flüchtlingen innerhalb Europas, Herr zu werden. Und das wäre so weitergegangen. Und am Ende wäre es dazu gekommen, dass mehr und mehr solche Kontrollen stattgefunden hätten. Und das hätte für den freien Warenverkehr, den Reiseverkehr, den Pendlerverkehr früher oder später, dass das ausbedeutet.
Ist Erik Marquardt dieser Kompromiss insofern gut für die Europäische Union, aber schlecht für alle, die kommen wollen von außen?
Ich glaube, dass man sehr vorsichtig sein sollte mit aus meiner Sicht Strohmann-Argumenten, die dann besagen, also wenn wir das nicht machen, also eher auf Abschreckung und Abschottung setzen, dann ist Europa in Gefahr. Es ist ja so, der Schengen-Raum wird regelmäßig evaluiert. Ich habe gerade letzte Woche in einer Sitzung im Europaparlament dazu mir den Bericht der EU-Kommission angehört. Und es gibt überhaupt kein Zeichen dafür, dass der Schengen-Raum in Gefahr ist. Es gibt übrigens aber auch kein Zeichen dafür, dass Binnengrenzkontrollen dazu beitragen, dass weniger Menschen Asyl in dem konkreten Staat beantragen, wenn jemand an der Grenze steht und sagt, ich möchte Asyl beantragen, an der deutschen Grenze zum Beispiel. Dann ist völlig egal, ob da eine Grenzkontrolle stattfindet oder nicht. Die Person bekommt dann ein rechtsstaatliches Verfahren. Das ist auch gut so, aber der Eindruck, der erweckt wird, dass man durch Grenzkontrollen jetzt weniger Asylanträge hat, das lässt sich so auch rechtlich nicht darstellen. Und ich muss auch sagen, wenn Nancy Faeser sagt, es gibt jetzt eine verpflichtende Verteilung, dann ist das mindestens irreführend. Die gibt es nicht. Es ist explizit hervorgehoben, dass keinerlei Verpflichtung zur Aufnahme von Geflüchteten besteht, dass also weiter ein freiwilliger Verteilungsmechanismus da ist, den man auch jetzt schon umsetzen könnte.
Daniel Thüm, in den vergangenen Wochen wurde ja des Öfteren diskutiert, ob stationäre Grenzkontrollen wieder eingeführt werden müssen, zum Beispiel an den Grenzen zu Polen oder an den Grenzen zu Tschechien. Ist es schwierig, in diesem Fall das miteinander zu vermengen, die Reform des Asylrechts und die Diskussion über den Schengen-Raum, also wie offen kann Europa nach innen bleiben?
Juristisch hängt es nur sehr begrenzt zusammen und auch viele der Grenzkontrollen, die stattfinden seit vielen Jahren, sind nach einem jüngeren Urteil des Europäischen Gerichtshofs an den Grenzen der Rechtswidrigkeit, wenn nicht sogar teilweise rechtswidrig. Aber ich glaube, der Umstand, dass sie dennoch stattfinden, zeigt, dass eben die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, Schengen aufrechtzuerhalten, erodiert. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch für Schengen wichtig, dass die Europäische Union hier so ein prinzipielles Signal der Handlungsfähigkeit gesendet hat.
Nun ist der Weg zur Reform ja noch nicht zu Ende. Jetzt kommt der Trilog mit der Kommission und dem Parlament. Nancy Faeser hat auch gerade diesen Trilog angesprochen, weil sie ja gerne Dinge durchsetzen möchte, die sie gestern nicht durchsetzen konnte. Stichwort: Familien sollen nicht in diese Asyllager am Rande der Europäischen Union. Droht da noch eine Menge Streit, in die Runde gefragt?
Ja, ich finde, dass man sich auch erstmal über ein paar Grundfragen einig sein müsste. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Also manche schauen da eher aufs Papier und sagen, jetzt haben wir ja die Lage an den Außengrenzen, dort werden dann alle registriert, dann gibt es schnelle Entscheidungen und schnelle Rückführung. In der Praxis ist, wie wir auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gelernt haben, das alles etwas komplizierter. Man muss nicht einfach etwas aufschreiben und behaupten, sondern man muss dann auch gucken, ist das praktisch eigentlich anwendbar und welche Effekte haben bestimmte Regelungen. Und ich glaube, dass es nicht abwegig ist zu sagen, also wenn die Bedingungen in den Außengrenzstaaten sich weiter verschlechtern, wenn dort Leute inhaftiert werden sollen, diese Grenzverfahren finden ja in Haft- oder haftähnlichen Bedingungen statt, dann kann man davon ausgehen, dass Geflüchtete sich ja nicht freiwillig dort in diese Haftlager begeben und die Schlepper sagen, hier bitteschön, in welche Zelle kann ich jetzt diese Leute abliefern, sondern es wird ja so sein, dass Schlepperbanden dann für etwas mehr Geld wahrscheinlich versuchen, die Außengrenzstaaten zu umgehen und dass es dadurch dann eben Anreize auch für irreguläre Migration nach Deutschland gibt. Es könnte also durchaus sein, dass durch die Regelung noch mehr Menschen irregulär nach Deutschland kommen und noch gefährlichere Wege gehen müssen, dass das Chaos und das Leid gar nicht aufhört, sondern noch stärker wird.
Danke, Herr Marquardt. Herr Thüm, wenn Sie von juristischer Sicht einmal über diesen Begriff Haftlager sprechen, haftähnliche Bedingungen, das wird ja sehr schnell miteinander vermengt und auch angeprangert. Ist es rechtlich aber durchaus zulässig, dass in relativ geschlossenen Lagern diese Asylprüfung vonstatten geht? Beispiel Flughafenverfahren in Frankfurt, die es ja auch schon lange gibt.
Wenn Sie einen Juristen fragen, dann kommt immer als Antwort, es kommt darauf an. Und Herr Marquardt hat ja gerade auch völlig zu Recht haftähnliche Bedingungen und Haft, beide Begriffe verwendet. Das ist im Juristischen im Einzelnen hochkompliziert. Es ist aber durchaus so, dass auch aus Perspektive der Menschenrechte eine längere Unterbringung ohne Einreise an den Außengrenzen nicht ein prinzipielles Tabuthema wäre. Und alles Weitere muss man dann im Detail anschauen. Da geht es auch um die Frage, wie die Bedingungen vor Ort sind. Und gerade bei Familien und Kindern sind die Gerichte da auch strenger. Von daher hätte ich es durchaus auch eine pragmatische Lösung gefunden, dass man die generell ausnimmt. Ganz einfach, wenn man sich da auch an den Grenzen der Menschenrechte bewegt, speziell bei der Inhaftierung oder haftähnlichen Bedingungen für minderjährige Kinder. Aber auch, weil einfach die Kapazitäten an den Außengrenzen sehr begrenzt sein werden. Also was auch in dem Kompromiss zum Beispiel steht, ist, dass alle Mitgliedstaaten zusammen 30.000 Plätze für so Grenzverfahren vorsehen. Und es wird dann runtergebrochen auf alle Mitgliedstaaten. Auch Deutschland ist da dabei mit dem Frankfurter Flughafen etwa. Und dann kommt auf ein Land wie Italien vielleicht so maximal 6, 7, 8, 10.000 Plätze raus. Und es zeigt uns schon, dass auch dort die Kapazitäten begrenzt sind. Und von daher macht es sicherlich auch rein pragmatisch Sinn, das Grenzverfahren auf diejenigen zu konzentrieren, wo dann auch die Rückführungswahrscheinlichkeit am größten ist und die menschenrechtlichen Risiken am geringsten. Und da wäre die Ausnahme für Familien mit Kindern sicherlich pragmatisch gewesen. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, Sie hatten ja auch Herrn Marquardt danach gefragt, es ist sicherlich ein Punkt, der bei den jetzt anstehenden Verhandlungen zwischen Rat und Parlament noch eine ganz zentrale Rolle spielt. Die Positionen von Rat und Parlament sind ja durchaus unterschiedlich und es wird sehr, sehr spannend sein, jetzt zu sehen, wie stark das Parlament, was offiziell gleichberechtigter Mitgesetzgeber ist, jetzt darauf drängt, dass seine durchaus liberaleren Positionen in der Sache auch umgesetzt werden.
Stefan Thome, was glauben Sie aus der Sicht der Liberalen? Kann es sein, dass dieser Kompromiss nochmal sehr stark verwässert wird oder am Ende gar nicht durchkommt, wenn das Europaparlament da nicht mitmacht?
Also der Trilog beginnt jetzt dann. Es gibt diese drei Organe der europäischen Rechtsetzung, die Kommission, das Parlament und der Rat, der Ministerrat. Und jetzt setzt man sich zusammen und versucht dann daraus einen konsensfähigen Punkt zu finden. Und jetzt kommen natürlich auch solche Bilder hoch. Worte schaffen ja Bilder und Haftlager erzeugt jedenfalls bei mir, und das ist vielleicht auch gewollt, das Bild vielleicht von russischem Zwangslager und Moria und dergleichen. Also ganz, ganz schlimme Bilder. Aber darauf kommt es ja genau jetzt an, Bedingungen zu schaffen. Das ist genau das, was Herr Thüm ja auch sagt. Es kommt darauf an, oder was Erik Marquardt sagte, haftähnliche Bedingungen. Es kommt darauf an, dass jetzt Auffangeinrichtungen, ich versuche mal ein neutrales Wort zu verwenden, dass menschenrechtskonforme Bedingungen schafft, auch für Familien mit, sagen wir mal, minderjährigen Kindern. Die Frage ist, unter 12, unter 18 gibt es ja verschiedene Stufen, die diskutiert werden. Man kann vielleicht auch differenzieren. Da muss man unterscheiden, ob Kinder dabei sind, die wirklich kleine Kinder unter 12 Jahren sind oder solche 15, 16, 17 Jahre alt sind, denen es anders zumutbar ist. Einige Wochen, von 12 Wochen ist die Rede, in einer Einrichtung zu verbringen, ja, aus der man nicht raus kann. Ich will es nicht beschönigen, aber ich will es eben auch nicht überdramatisieren. Und darauf kommt es jetzt an, eine sachliche Sprache zu finden.
Die Frage ist zwar nun, wo kommen diese Asylzentren hin, wer baut sie, wer bezahlt sie, wer organisiert sie? Herr Marquardt, Sie sind in Moria gewesen auf Lesbos, Sie haben das ganze Drama dort miterlebt und dokumentiert. Was glauben Sie, was ist möglich, um so etwas menschenwürdig durchzuführen?
Also es ging ja auch in der öffentlichen Debatte etwas durcheinander in den letzten Wochen. Da wurde teilweise dann berichtet, es geht um Registrierung an den Außengrenzen. Andere haben gesagt, das sind normale Asylverfahren an den Grenzen oder dass dort Vorprüfungen stattfinden. Also in Grenzverfahren kann eben zum Beispiel geprüft werden, ob der Asylantrag überhaupt zulässig ist. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel über die Türkei nach Griechenland kommt, dann kann momentan gesagt werden, ja, du kommst zwar aus Syrien, aber wir prüfen gar nicht inhaltlich, ob du in Syrien verfolgt warst, sondern lehnen diesen Antrag als unzulässig ab, da du schon in der Türkei in Sicherheit warst. Das wird deutlich ausgeweitet, diese Möglichkeiten für sichere Drittstaaten. Und der zweite Fall ist, dass inhaltliche Schnellprüfungen stattfinden, die zum Beispiel für sichere Herkunftsländer stattfinden. Und darüber wurde jetzt viel diskutiert. Alle Personen unter 20% Anerkennungsquote im EU-Schnitt müssen in diese Grenzverfahren. Und die Mitgliedstaaten müssen diese Personen auch in Grenzverfahren nehmen, wenn sie an Außengrenzen ankommen. Und ich glaube, dass man einfach davon ausgehen kann, dass diese Zentren am Ende wieder zu Leid führen, weil man überhaupt nicht sicherstellen kann, dass es eine Verteilung gibt, dass diese Zentren also nicht überfüllt sind. Und man kann auch davon ausgehen, dass die Mitgliedstaaten wie Griechenland, wenn sehr viele Menschen ankommen, also über die Kapazität hinaus, dann leider genau das Interesse haben, dass diese Personen nicht in der Öffentlichkeit sichtbar sind, dass man diese Personen räumlich begrenzt, sodass Griechenland die Möglichkeiten weiter nutzen wird, wahrscheinlich eher die Leute räumlich zu begrenzen in solchen Lagern. Und das kann dann eben schon zu Elendsbedingungen führen. Das hat es ja auch in der Vergangenheit schon. Moria war ja genau das, was dann dazu geführt hat, dass man eben eigentlich gesagt hat, so Lager nur an den Außengrenzen, die sind überfüllt, da gibt es keine Sicherheit, dass Menschenrechte eingehalten werden.
Herr Thüm, Sie als Migrationsexperte, wie sehen Sie das, was jetzt da auf uns zukommt? Diese Lager, die wir da bräuchten für diesen Kompromiss, um das durchzusetzen, die gibt es ja noch gar nicht.
Ja, teilweise schon. Also auf den griechischen Inseln, wobei das jetzt nicht genau die Standards sind, die man jetzt vereinbart hat. Und ich glaube, Herr Marquardt hat da vorhin auch schon einen wirklich relevanten Punkt angesprochen. Wir müssen unterscheiden zwischen den gesetzlichen Regeln und das, was dann in der Praxis passiert. Und wenn wir uns die gesetzlichen Regeln anschauen, da hat Herr Marquardt das gerade auch geschildert. Und das klang ja auch gerade beim Herrn Marquardt etwas anders, wie das jetzt in der öffentlichen Debatte teilweise kommt. Es bleibt bei einer Prüfung jedes Einzelfalls. Und man kann auch nur in ein Land wie etwa die Türkei überstellt werden, wenn dort eine Sicherheit gewährleistet ist, die den Standards auch der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention genügt. Und ansonsten findet ein ganz reguläres Asylverfahren statt, auch für Syrer. Und ob dann die Standards eingehalten sind, darüber müssen dann im Zweifel die europäischen Gerichte entscheiden. Und es gibt jetzt endlich nach vielen Jahren auch eine erste Vorlage eines griechischen Gerichts, welches den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg fragt, ob die Bedingungen in der Türkei sicher sind, ob man da aktuell hin zurückführen kann. Und das führt mich dann zum zweiten Punkt. Ich denke, dass wir schon gute Chancen haben, dass die Umsetzung in der Zukunft jedenfalls in den allermeisten Mitgliedstaaten deutlich besser klappt als bisher. Die Kommission wird sehr viel stärker als bisher darauf achten, dass das Recht auch eingehalten wird. Man wird dort auch massiv mit den europäischen Agenturen intervenieren und Unterstützung leisten. Ich hätte mir gewünscht, dass das sehr viel mehr stattfindet, dass auch die EU selber über die Agenturen sehr viel mehr Verantwortung übernimmt. Das ist jetzt nicht passiert. Aber ich glaube, ohne diesen Kompromiss jetzt hätten wir nur das weiter erlebt, was wir seit Jahren erleben, dass nämlich die Mitgliedstaaten schlechte Standards bieten, die auch den rechtlichen Papierstandards nicht genügend. Und von daher ist der Kompromiss jetzt auch eine Chance, das endlich in der Praxis umzusetzen.
Es interessiert mich, das nochmal von Daniel Thüm zu hören. Es ist ja schon so, dass die sicheren Drittstaatskonzepte sehr ausgeweitet werden und dass da nicht unbedingt für die Einstufung der Standard der Genfer Flüchtlingskonvention mehr gelten muss. Man hat da einen neuen Standard geschaffen, was auch leichter macht, sichere Drittstaaten anzuerkennen. Und in dem Fall ist es schon so, dass natürlich auch Personen aus Syrien und Afghanistan Asyl beantragen können, in der Tat, aber dass man diese Anträge eben nicht unbedingt inhaltlich prüfen muss, sondern sie auch als unzulässig ablehnen kann. Korrekt?
Genau, man hat die Standards abgesenkt an das, wo der Rat und die Kommission davon ausgehen, dass es der völkerrechtliche Mindestmaß ist, was verpflichtend ist. Da ist man bisher drüber hinausgegangen. Da geht es nicht darum, ob Verfolgung droht, sondern geht es dann darum, ob sowas wie Arbeitsmarktzugang gesichert ist. Und es wird sicherlich auch bei den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament jetzt noch eine Rolle spielen, was da genau sichergestellt ist. Aber es bleibt dabei eine Ablehnung als unzulässig wegen einer anderweitigen Schutzoption in einem sicheren Drittstaat, etwa Türkei, etwa Tunesien, etwa Albanien rein hypothetisch, die ist nur möglich, wenn ein Schutz vor Verfolgung und schwersten Menschenrechtsverletzungen gewährleistet ist. Es steht eindeutig schwarz auf weiß dort drin. Die Standards sind niedriger und strenger als bisher, aber es bleibt dabei das sogenannte Refoulement-Verbot, also keine Verfolgung, keine schwersten Menschenrechtsverletzungen. Das muss in jedem Einzelfall gewährleistet sein. Und wenn dann etwa ein Journalist aus Tunesien kommt, wo ja aktuell auch sehr autoritäre Bedingungen herrschen, dann kriegt der nach dem Papier und ich bin sicher auch nach der Praxis weiterhin ein Einzelfall-Asylverfahren und wird nicht nach Tunesien oder in die Türkei zurückgeschickt.
Was macht Sie sicher, dass die Rechtsdurchsetzung jetzt mit einmal gelingt? Wäre ja schön, aber momentan sieht man ja systematische Menschenrechtsverstöße und die Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung sind ja nicht maßgeblich erhöht, oder?
Also wir sehen Menschenrechtsverletzungen, da muss man auch dann nach den Mitgliedstaaten unterscheiden. Also Polen, Litauen und auch Griechenland machen teilweise das, was man dann Pushbacks nennt. Also Leute, die höchstwahrscheinlich einen Asylantrag gestellt haben, die eigentlich aufs Territorium gelassen werden müssten, um dort ein Asylverfahren zu bekommen. Die werden einfach nicht reingelassen, teilweise eben zurückgeschickt. Pushback nennt man das dann eben. Das ist eindeutig rechtswidrig. Das hat aber jetzt mit sicheren Drittstaatsklauseln nichts zu tun. Das ist eine Praxis, die gibt's aktuell. Und ob es die zukünftig gibt, wird man sehen. Und das Zweite ist, ob diese Asylverfahren dann auch Zulässigkeitsprüfungen etwa bei sicheren Drittstaaten in Griechenland funktionieren. Es ist durchaus so, dass sehr viele griechische Gerichte Entscheidungen aufgehoben haben, wonach eine Rückführung in die Türkei möglich ist. Und es gibt jetzt eben auch diese Vorlage eines griechischen Gerichts an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Also der Rechtsschutz und auch die Asylprüfung funktioniert durchaus. Wo die großen Defizite nach meiner Beobachtung auf den griechischen Inseln sind, ist bei den Unterbringungsstandards. Die sind teilweise desolat, auch rechtswidrig, auch menschenrechtswidrig. Und es bestehen natürlich auch Defizite bei dem, was dann die NGOs häufiger hervorheben, dass natürlich dann in so Grenzverfahren der Zugang etwa zu anwaltlichem Rechtsschutz sehr viel schwerer oder auch gar nicht zu gewährleisten ist.
Das ist ja nochmal ein ganz interessanter Punkt, Stefan Thomé. Es werden sehr viele Menschen, sehr viele Juristen, Berater gebraucht, damit das ordentlich und auch rechtsgültig durchgeführt werden kann. Wir erinnern uns an den griechischen Fall. Auch da hat die EU ja sehr stark geholfen, weil Griechenland da anfänglich stark überfordert gewesen ist. Kann das sein, dass sich das jetzt multipliziert, weil sich das in anderen Staaten dann auch genauso darstellt?
Also jedenfalls gab es in der Vergangenheit ein deutliches Auseinanderklaffen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Es stand und steht in vielen Einrichtungen nicht zum Besten, das ist nicht zu leugnen. Aber eben auch deshalb, weil Staaten wie vor allem Griechenland auf eine Abschreckungswirkung hingewirkt haben und gehofft haben, wenn die Verhältnisse in ihren Einrichtungen abstoßend wirken, dann kommen weniger Menschen. Das ist allerdings so nicht eingetreten. Es gab aber durchaus auch Verbesserungen. Also wenn wir Lesbos etwa anschauen, dem alten Lager Moria, das dann ja bekanntermaßen abgebrannt ist, dann wurden die Menschen in das Lager Karatepe 2, weil es auch ein altes Lager, Karatepe 1 gab, eine Zeltstadt, die sicher keine dauerhaften Aufenthaltsmöglichkeiten, vor allem für Familien, geboten hat. Aber es gab auch andere Einrichtungen auf Lesbos. Das ist das alte Lager Karatepe 1 zum Beispiel oder Pik Bar. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch Einrichtungen, in denen es möglich war, mit Kindern, mit Jugendlichen unter menschenwürdigen Verhältnissen auch für längere Zeit zu leben. Und das muss doch das Ziel sein. Ich setze da auch sehr auf die Europäische Agentur für Asyl, die Europäische Asylagentur, EUAA, deren Aufgabe es ja ist, Standards in den Einrichtungen zu verbessern. Und das ist jetzt die Chance, die wir haben. Eine Chance zur Verbesserung, die würde ich nicht schlecht reden, sondern die würde ich ergreifen.
Die Frage ist, ob dann die Abschiebungen nochmal ein großes Problem darstellen werden. Angenommen, es wird entschieden, diese Familie, dieser Mensch hat kein Anrecht auf ein ordentliches Asylverfahren in Europa, keine Aussicht, dass das positiv beschieden wird. Geht sofort zurück. Wohin und wer macht das dann, Herr Marquardt?
Ja, das ist ja eine der zentralen Herausforderungen momentan, dass wir eben nicht in der Lage sind, Migrationsabkommen mit Staaten zu schließen, die auf Augenhöhe geschlossen werden, wo die Vorteile sowohl für die Betroffenen als auch für die Staaten, also Drittstaaten, die es dann betrifft, als auch für die Europäische Union da sind. Und wenn man eben nur nach Tunesien geht beispielsweise, ohne ihnen ernsthaft etwas anzubieten, dann kann man auch nicht erwarten, dass sie irgendwann zustimmen. Man versucht es seit Jahren, sagt, nehmt jetzt endlich eure Leute zurück, macht das doch. Und sie sagen dann, ja, vielen Dank für das Angebot, aber nein. Und es fehlt einfach an ernsthaften Angeboten, die dann auch legale Wege umfassen, die Ausbildung umfassen, die also wirklich Angebote umfassen, wie Menschen, die zum Beispiel Arbeit finden wollen, und wir suchen ja dringend nach Arbeitskräften auch, dann legale Wege bekommen, Ausbildungsmöglichkeiten bekommen und dann hier auch auf dem Arbeitsmarkt schnell gar kein Geld mehr kosten, sondern Steuern bezahlen.
Das ist genau der Punkt, Daniel Thüm, die Migration nicht verhindern, sondern sich vernünftig managen. Trotzdem, wenn da Menschen abgelehnt werden und sofort zurückgeschickt werden sollen, dann ist das ja ein ganz praktisches, unmittelbares Problem. Wieso können Sie sich vorstellen, dass das gelöst wird?
Ja, Sie haben vollkommen recht, wobei ich noch mal eine Sache kurz vielleicht dann punktuell korrigieren würde. Mhm. Es ist nicht so, dass man sagt, derjenige kommt aus dem Land, da hat er keine Chance, der muss jetzt sofort zurück, sondern es gibt dann eine Einzelfallprüfung und es gibt die Option von gerichtlichem Rechtsschutz. Und niemand wird zurückgeführt, bevor nicht ein Gericht entschieden hat, dass die Rückführung in dem Fall auch stattfinden darf. Das ist dann ein sogenannter Eilrechtsschutz, nur ist nicht die Hauptsacheentscheidung, auch da wird es strenger. Aber bevor jemand zurückgeschoben wird, hat immer ein Gericht die Möglichkeit, draufzuschauen und die Abschiebung oder Rückführung zu verhindern. Und der zweite Punkt, ob dann die Rückführung tatsächlich stattfindet, das ist natürlich ganz entscheidend. Und ich bin jetzt derjenige hier in der Runde, der sozusagen nicht der aktuellen Ampelkoalition angehört, weil ich gar keiner Partei angehöre. Aber da muss, glaube ich, gerade auch die Bundesregierung jetzt wirklich ehrlich nicht unter dem Scheffel stellen, weil die Bundesregierung hat ja gerade vor, solche Migrationsabkommen zu schließen, wie sie ja Marquardt gerade angesprochen hat. Und da kann auch die Bundesregierung jetzt mit einem schönen Vorbild vorangehen und endlich mal auf Augenhöhe diese legalen Migrationsmöglichkeiten bieten, von denen ich in Sonntagsreden seit vielen Jahren höre, die aber in der Praxis nie geliefert wurden. Und das wäre dann auch wirklich ein Beitrag, mit dem die Bundesregierung dazu beiträgt, wie es im Koalitionsvertrag, wie ich finde, sehr schön heißt, legale Migration zu ermöglichen und irreguläre zu reduzieren.
Es gibt bereits über 10 Abkommen. Stefan Thomé, der Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Herr Stamp ist Ihr Parteikollege, Freund. Geht es wirklich nur über Abkommen oder sollte man vielleicht so eine Ebene drunter Absprachen treffen können mit anderen Staaten?
Naja, also Rückführungen sind schon ein sehr kompliziertes Unterfangen. Sie brauchen ja Einreisepapiere, sie brauchen einen Flug, sie brauchen Begleitpersonal, sie brauchen auf der Gegenseite jemanden, der die Person entgegennimmt, sonst landet die auf einem Flughafen oder kommt in einen Seehafen an und dann kann die aber das Flugzeug oder das Schiff nicht verlassen. Das ist also ein ziemlich komplizierter Vorgang. Und das muss schon auch geregelt werden. Deswegen sind diese Abkommen so wichtig. Es gibt, wenn ich es richtig zähle, 18 europäische solche Rücknahmeabkommen, die alle nicht funktionieren. Warum nicht? Weil es am Ende ein System von Geben und Nehmen sein muss. Wie Erik Marquardt im Grunde zu Recht sagte, es muss auch für die Gegenseite irgendwie attraktiv sein und sinnvoll sein. Es muss ein Anreiz da sein, zu sagen, wir erfüllen das Abkommen auch. Und dazu gehören auch Dinge wie Visaerleichterungen, dazu gehören das in Aussicht stellen von engeren Wirtschaftsbeziehungen, aber auch, dass man eben solche legalen Einwanderungswege in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt eines Landes eröffnet für Personen, die Voraussetzungen erfüllen. All das wollen wir jetzt tun, wollen aus den Erfahrungen lernen, wollen auch evaluieren, warum Migrationsabkommen in der Vergangenheit nicht funktioniert haben und was man eben besser machen muss, damit sie in der Zukunft funktionieren. Das gehört zusammen, das ist ein System und dieses System, das wir jetzt suchen, verlangt auch danach, ja, faire, attraktive, funktionierende Abkommen mit anderen Staaten zu schließen.
Waren die bisherigen Abkommen zu lasch? Also es gibt ja nicht wenige, die sagen, wir brauchen da eine Zuckerbrot- und Peitsche-Politik. Klingt schon wieder so brutal.
Also auf jeden Fall boten sie keinen Anreiz für Länder, sie auch auszuführen. Es gibt eins mit Marokko zum Beispiel, das nie wirklich ins Laufen kam, weil Marokko zwar das Abkommen schloss, aber dann zum Ergebnis kam, warum sollten wir es eigentlich einhalten? Es hat für uns weder einen Vorteil, noch hat es einen Nachteil, wenn wir es nicht erfüllen. Und das ist ein Beispiel für ein nicht funktionierendes Abkommen. Und deswegen muss man evaluieren, wo man Dinge künftig anders machen muss, um ja den Anreiz zu setzen, auch sagen wir mal ein Vorteil für das andere Land damit zu verbinden, wenn es solche Abkommen einhält.
Daniel Thüm, irreguläre in reguläre Migration umwandeln, geht das nur, indem man auch was Vernünftiges anbietet, nämlich Einreise nach Europa auf legalem Wege?
Ich denke schon, dass das im Rahmen von Zuckerbrot und Peitsche, so eine gewisse gesunde Mischung aus Druck und Anreizen, ein ganz wichtiges Instrument ist, wobei man sich eine Sache bewusst machen muss. Es ist nicht so, dass man einfach legale Optionen bereitstellt und dann, oh Wunder, geht die irreguläre Migration wie von selbst zurück, sondern es ist tatsächlich ein Geben und Nehmen. Es werden typischerweise andere Leute aus denjenigen Ländern kommen, mit denen man solche Abkommen schließt, als diejenigen, die jetzt versuchen, irregulär über die Außengrenzen einzureisen. Das heißt, legale Zugangswege sind kein Zaubermittel, die wie von alleine dazu führen, dass es keine irreguläre Zuwanderung mehr gibt, sondern man muss da schon ordnend eingreifen.
Die Europäische Union reformiert ihr Asylrecht. Gestern Abend haben die Innenminister einen Kompromiss beschlossen, über den wir diskutieren mit Daniel Thüm von der Universität Konstanz und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Sachverständigenrats für Migration. Sie haben ihn gerade gehört zuletzt. Mit dabei ist Stefan Thomé, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und Erik Marquardt, Europaabgeordneter der Grünen. Sie hatten es eben schon mal angedeutet, Herr Marquardt, dass Sie befürchten, dass die Konsequenz dieses Kompromisses sein könnte, dass sich noch mehr Chaos aufbaut, dass die Leute noch andere Routen suchen, andere Zugangswege nach Europa und dass der Abschreckungseffekt eben nicht eintritt. Vielleicht können Sie das ein bisschen mehr konkretisieren, denn Sie haben auf der Balkanroute dokumentiert als Fotojournalist. Sie waren in Griechenland auf Lesbos. Was haben Sie gesehen und was befürchten Sie konkret für die Zukunft?
Ich glaube, dass man teilweise auch in der Diskussion, die im Rat der Mitgliedstaaten jetzt geführt wurde, so ein bisschen in der Fantasiewelt steckt, dass Abschreckung und Abschottung dazu beiträgt, dass am Ende weniger Menschen kommen. Man geht ja jetzt auch davon aus, man müsste dann vermutlich 30.000 Menschen im Jahr verteilen. Man glaubte also, dass man die irreguläre Migration in Europa durch quasi Zauberhand dann also wirklich 90% oder so reduzieren kann. Ansonsten wäre das ja, wenn es zum Beispiel an den Zahlen letztes Jahr gemessen ist, bei einer Verteilung von 30.000 ungefähr so, dass 4% der Leute verteilt werden. Und das würde natürlich nicht maßgeblich dazu beitragen, dass sich was ändert. Deswegen denke ich, dass man sich einfach klar machen muss, dass es momentan sehr viele Krisen auf der Welt gibt, dass diese Krisen sich auch eher verschärfen in den letzten Jahren. Die Zahl der weltweit Geflüchteten steigt und man muss sich eben, glaube ich, sehr stark mit der Realität auseinandersetzen. Und nicht einfachen, aber falschen Antworten hinterherlaufen. Zäune an den Außengrenzen zum Beispiel tragen einfach nicht wirklich dazu bei, dass weniger Menschen kommen. Ist auch rechtlich nicht so, dass jemand nicht Asyl beantragen darf, wenn er an einem Zaun steht. Wir haben jetzt 6-mal so viele Zäune wie 2014 und trotzdem führen wir immer noch die gleichen Diskussionen. Ich glaube, dass wir viel stärker uns darauf fokussieren müssen, wie können wir denn, wenn eine Krise irgendwo auftritt, nehmen wir den Syrienkrieg, dann dazu beitragen, dass diejenigen, die fliehen müssen, schnell, und sie fliehen ja gar nicht nach Europa dann mit einmal alle, ist auch 2011 nicht passiert, sondern wie können wir schnell dazu beitragen, dass dann in den Hauptankunftsländern, also Libanon, Jordanien, Türkei sind das in dem Fall gewesen, dann auch Perspektiven für die Menschen entstehen. Da kann man wirklich eigentlich viel zu beitragen. Das kostet alles Geld, aber es ist eben gut investiertes Geld, wenn die Menschen dann dort Zugang zur Arbeit haben, Zugang zu Gesundheitsversorgung, die Kinder zur Schule gehen können. Sobald dort reale Perspektiven da sind für zum Beispiel Geflüchtete aus Syrien und auch die Bevölkerung vor Ort profitiert von diesen Förderungen, sodass kein gesellschaftlicher Konflikt entsteht, dann kann man dazu beitragen, dass Menschen gar nicht erst nach Europa fliehen müssen, um irgendwo in Sicherheit zu sein. Und das muss der Weg für die Zukunft sein. Wir können ja nicht auf eine Welt hinarbeiten, wo wir uns dann nur darüber streiten, wie hoch die Zäune in Europa sind und dann irgendwie, wie stark wir uns abschotten und interessieren uns gar nicht dafür, wie geht es anderswo auf der Welt weiter.
Das, was Sie da skizzieren, Herr Marquardt, wir haben all diese Argumente schon zigfach gehört, auch diskutiert. Und dennoch stehen wir vor einem Problem, das die EU nicht gelöst hat und was aber innerhalb der EU immer mehr Druck macht. Rechtspopulisten profitieren davon und es ist ja auch zu vermuten, dass die Eile, die jetzt an den Tag gelegt wird, damit zu tun hat, dass die Rechtspopulisten immer stärker werden und die demokratischen Regierungen durchaus bedrohen, siehe Deutschland, AfD, 18% in den Umfragen gerade. Also müssen andere Antworten her, Herr Thüm?
Ich habe das eingangs schon ganz kurz angedeutet, als Sie mich gefragt haben, ob das jetzt historisch sei oder nicht. Und da hatte ich gesagt, es sei als Signal ganz wichtig, dass die EU prinzipiell in der Lage ist, bei einem der Zukunftsthemen Migration handlungsfähig zu sein. Und ich glaube, es ist bezeichnend, wenn man sich das anschaut, was gestern Abend passiert ist, dass unter anderem Polen und Ungarn gegen den Kompromiss bestimmt haben, weil die damit schlichtweg nicht einverstanden sind. Die wollten letztlich, dass man sowas wie Pushbacks legalisiert, einfach mal gar keine Leute mehr in die EU einreisen lässt. Das ist nicht passiert. Das bleibt bei einer Einzelfallprüfung, wenn auch nach deutlich strengeren Standards als bisher. Und von daher glaube ich schon, dass es ein wichtiges Signal ist, auch an die eigenen Bevölkerungen, dass eben die EU und damit auch die Regierungen handlungsfähig sind. Und die entscheidende Frage wird jetzt sein, ob es dann auch gelingt, diese Handlungsfähigkeit nicht nur auf dem Papier zu beweisen, sondern das auch umzusetzen. Da wird nicht jetzt magisch alle Probleme aufgehoben werden durch diesen Kompromiss. Aber es kommt jetzt eben darauf an, das dann auch mit Inhalt zu füllen. Und da kann ich jedenfalls nur hoffen, dass das gelingt, weil ansonsten würde genau das eintreten, was jetzt auch ohne einen Kompromiss gedroht hätte, dass nämlich diejenigen, die das Gefühl von einem Kontrollverlust nutzen, um letztlich eine wirkliche Abschottungspolitik zu betreiben, dass die immer mehr Zulauf bekommen. Das wäre letztlich Wasser auf deren Mühlen gewesen. Und deswegen kann ich persönlich nur hoffen, dass dann auch die Umsetzung entsprechend klappt.
Die Frage ist also, was nutzt dieser Kompromiss jetzt hier und heute und in diesen Tagen und Wochen? Verabschiedet oder in Gesetzesform gegossen wird es ja erst in Zusammenarbeit mit dem Europaparlament. Und es besteht die Hoffnung, das vor der Europawahl im nächsten Jahr zu machen. Damit sind aber die dicken Probleme, die die Kommunen im Augenblick haben mit der Unterbringung der Flüchtlinge, überhaupt nicht gelöst. Der Druck und die politische Diskussion, die da dranhängen, sind auch nicht gelöst. Und die Kritik geht ja in weite Teile des bürgerlichen Lagers hinein, nicht nur im Bereich von rechtspopulistisch ausgerichteten Menschen. Also da ist eigentlich nichts gelöst durch diesen Kompromiss, oder? Herr Thomi.
Aber es gibt ein deutliches Signal, dass wir daran sind, das jetzt zu lösen. Das wird nicht über Nacht ganz anders werden. Aber wir müssen doch signalisieren an die Kommunen, an die Schulen, die Kindergärten, an die Menschen im Land. Und nicht wegen der AfD. Ich mache nicht Politik wegen der AfD, sondern es gibt doch veritable Probleme in den Kommunen, wo bereits wieder Schulturnhallen verwendet werden, um Menschen unterzubringen. Wir wissen gar nicht, wie wir Menschen integrieren wollen. Das sind reelle, veritable, echte Probleme, die wir lösen müssen. Und da, deswegen geht es nicht um Abschottung. Wir können Europa nicht abschotten. Dazu ist die Landgrenze nach Osten zu groß und die Südgrenze über ein ja nicht so großes Meer, kein Weltozean oder so gesichert. Es werden weiterhin Menschen nach Europa kommen. Und wer wirklich Schutz und Hilfe benötigt, weil er vor Krieg und Bürgerkrieg, Gewalt und Verfolgung flieht, der soll ja auch weiterhin einen Flüchtlingsstatus und Asyl erhalten können. Aber bei wem das alles nicht der Fall ist, für den ist das System eben nicht gedacht. Und momentan wird es aber so genutzt, und zwar als Geschäftsmodell von Schleppern und Schleusern. Und dieses Geschäftsmodell muss man auch mal durchkreuzen und muss wirklich sagen, nein, für Menschen, die ein besseres Leben suchen, was völlig Legitimes ist, die arbeiten wollen, sich ausbilden lassen wollen, naja, für die muss es einen anderen Weg geben. Und deswegen machen wir das.
Ich kann allem zustimmen, was Herr Thome gerade gesagt hat, würde aber dennoch Wasser in den Wein gießen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass erstens es sehr lange braucht, bis das auch nur angenommen und dann umgesetzt wird. Das ist das eine. Und wir müssen auch aufpassen, dass nämlich auch Problem des europäischen Asylsystems in der Gegenwart durch die Kompromisse jetzt nämlich überhaupt nicht gelöst wird. Und das ist die Frage, was passiert mit denjenigen, die nicht ins Grenzverfahren kommen? Und es wird die Mehrheit sein. Die Mehrheit wird in kein Grenzverfahren kommen. Und die werden wie bisher eine faktische Reisefreiheit im Schengen-Raum haben. Davon werden sehr viele in die Nordstaaten, Deutschland, Frankreich, aber auch die Benelux-Staaten weiterziehen. Und sie bekommen dann ganz regulär, wenn die Überstellung nach Italien, Griechenland oder Kroatien scheitert, in Deutschland ein reguläres Asylverfahren. Das heißt, es ist überhaupt nicht absehbar, dass das jetzt kurzfristig für die deutschen Kommunen irgendwas ändert. Da muss man auch ehrlich sein. All diejenigen, die nicht im Grenzverfahren landen werden, die werden wie bisher relativ frei sich in der Europäischen Union faktisch bewegen können. Und damit werden auch sehr viele nach Deutschland kommen weiterhin.
Ja, das will ich mal konzidieren, dass ich nicht falsch verstanden werde. Ich will nicht, dass es Blaue vom Himmel versprechen. Wir bewegen uns auf einem Weg. Wir machen einen ersten Schritt. Wir sind am Anfang, nicht am Ende eines Weges. Aber auch das ist wichtig, das mal zu signalisieren. Wir werden jetzt neue Mechanismen versuchen, um auch Humanität, Völkerrecht, Verfassungsrecht, Europarecht zu erhalten, zu wahren, aber eben davon die abzutrennen, für die das nicht gedacht ist.
Herr Marquardt, Sie hatten auch noch was sagen
dazu? Also ich muss sagen, ob dieser Vorschlag vom Rat jetzt dazu beiträgt, dass etwas besser wird, ich möchte das schon in Zweifel ziehen. Ich glaube, dass er menschenrechtlich hochproblematisch ist, aber dass er eben auch nicht dazu beiträgt, dass irreguläre Migration jetzt weniger wird. Das habe ich ja eingangs schon gesagt, aber ich glaube grundsätzlich, dass es richtig ist, sich jetzt auch auf die Dinge zu konzentrieren, die gerade vor Ort helfen. Da haben wir einfach eine Sondersituation, die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. 80% derjenigen, die letztes Jahr gekommen sind, sind aus der Ukraine. Und auch das ist ja die Hauptherausforderung gerade in den Kommunen. Dazu kommen Personen, die auch in der Mehrzahl schutzbedürftig sind. Das ist einfach die Realität, so dass man eigentlich, wenn man über Abschiebung redet, eben auch nicht jetzt glauben darf, dass, also wenn wir jetzt mal konsequent abschieben, dann gäbe es diese Herausforderung, die wir aktuell haben, nicht mehr. Ich würde also gut finden, wenn wir nicht so in eine Messias-Erzählung in der Gesamtdebatte verfallen, dass man sagt, also irgendwann kommt dann dieser Pakt auf europäischer Ebene und dann sind alle Probleme gelöst. Das wird weiter und damit müssen wir jetzt auch anfangen, eine Kraftanstrengung erfordern, weil die Bürgerinnen und Bürger, viele auch engagiert vor Ort, wollen auch natürlich vielen Menschen in Not helfen. Auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die erwarten ja zu Recht, dass auch von der Bundesebene da dann nachhaltig unterstützt wird, dass es bei der Schulbildung Unterstützung gibt, dass es bei der Unterbringung Unterstützung gibt. Und da muss man sich jetzt ranmachen, auch weil wir, glaube ich, viel Geld investieren sollten, um die Integration schneller voranzutreiben, auch die Integration auf den Arbeitsmarkt. Sonst geben wir am Ende vielleicht kurzfristig weniger Geld aus, aber wenn die Menschen dann nach 3-4 Jahren immer noch nicht die Sprache sprechen und noch Sozialleistung bekommen, obwohl sie schon jahrelang hier arbeiten wollen und eigentlich auch könnten, wenn man sie gut unterstützt, da finde ich, darf man nicht mit einer Lösung auf europäischer Ebene, die irgendwann kommt, davon ablenken, dass wir ganz akut Herausforderungen haben und dass wir, glaube ich, auch als beste Antwort auf den Rechtspopulismus eben einfach zeigen müssen, wie kann man es gut vor Ort organisieren. Da sind Signale nett, aber konkrete Antworten deutlich besser und hilfreicher und dass man da nicht mit Scheinlösungen und Strohmann-Argumenten davon ablenkt.
Sehr schwierig, sehr viel Bürokratie in den ganzen Verfahren. Daniel Thüm, wir haben, eben wurde ja schon das Beispiel der Vertriebenen aus der Ukraine angesprochen, da sehen wir, dass die EU sehr schnell sehr stark vereinfachend im Zuge der Massenzustromsrichtlinie reagieren konnte, also in einem vereinfachten Verfahren agiert, und das war positiv. Heißt das nicht im Umkehrschluss, wir müssen insgesamt das alles ein bisschen einfacher machen?
Das wäre eigentlich wünschenswert, weil einer der Gründe, warum das an den Außengrenzen alles so schwierig ist, ist, dass Asylverfahren auch in der Einzelfallprüfung, die ja prinzipiell richtig ist, eben sehr lange dauern. Auch in Deutschland übrigens. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist schnell, aber ein Gerichtsverfahren dauert in Deutschland im Durchschnitt knapp über 2 Jahre, wenn jemand gegen einen abgelehnten Asylantrag klagt, und erst dann ist eine Rückführung möglich. Das müsste prinzipiell deutlich schneller gehen, sowohl an den Außengrenzen, wo man sich jetzt sehr kurze Fristen gesetzt hat, von wenigen Wochen, 12 bis 16 sollen das sein, im Grenzverfahren. Das erfüllt Deutschland nicht. Also da müsste auch sozusagen Deutschland durchaus nachliefern, wenn das in Deutschland umgesetzt würde. Von daher haben Sie recht. Aber ich glaube, der Ukraine-Beispiel zeigt noch was Zweites. Die Mitgliedstaaten sind durchaus bereit, Schutz zu geben, aber sie differenzieren doch sehr stark danach, wer kommt. Und da mag es sicher ein wichtiger Aspekt gewesen sein, dass die Ukraine eben ein unmittelbares Nachbarland ist. Das heißt, wir sind in genau derjenigen Situation, in der die Türkei, aber auch Jordanien in Bezug auf den syrischen Bürgerkrieg waren. Eine Rolle spielt aber auch, dass die Ukrainerinnen eben keine Alternative hatten, als nach Europa zu kommen. Und von daher ist der Kompromiss in Brüssel sicher auch ein Signal, dass man das nicht übertragen will, sondern in Bezug auf andere Länder wird differenziert werden.
Sie haben eben einen wichtigen Punkt angesprochen, Herr Thüm, dass nämlich durchaus differenziert wird zwischen Geflüchteten aus Europa, Nachbarn quasi, und solchen, die aus islamischen Staaten zum Beispiel kommen. Ist die Bereitschaft auch der Bevölkerung, und das ist ja am Ende diejenige, die die Regierungen wählt, nicht so groß, und wird da durchaus versucht auszugrenzen, einen Riegel vorzuschieben, dass diese Menschen so kommen können wie die, die jetzt vertrieben wurden aus der Ukraine?
Also was in den Köpfen der ganzen über 400 Millionen Europäer los ist, kann ich natürlich nicht genau sagen, aber das spielt sicherlich eine Rolle. Aber ich glaube, was speziell für die deutsche Diskussion jetzt auch in den letzten 1-2 Wochen extrem wichtig war, ist, dass Deutschland realisiert hat, dass es auf europäischer Ebene praktisch alleine steht, wenn es um eine wirklich humanitäre, großzügige Asylpolitik geht, dass der Wind sich in anderen europäischen Ländern rasant gedreht hat in den letzten 7-8 Jahren. Da hat sich die deutsche Öffentlichkeit jahrelang vielleicht auch was vorgemacht, dass man gedacht hat, nur die Ungarn und so ein paar andere renitente Osteuropäer sind das Problem. In Wirklichkeit sind alle auf der deutschen Linie. Das ist schon längst nicht mehr der Fall. Die nordeuropäischen Länder haben oft auch unter sozialdemokratischer Führung das Ruder eindeutig umgelegt. In Frankreich ist man deutlich härter. Italien, Spanien ohnehin, was die mit in der Kooperation mit Libyen oder auch Marokko machen, sind Sachen, die nochmal was ganz anderes sind als Grenzverfahren. Man führt dort nämlich in Kooperation mit den Nachbarländern, sorgt man dafür, dass von vornherein weniger Leute kommen. Also der Wind hat sich in ganz Europa gedreht, und das hat jetzt die deutsche Öffentlichkeit durchaus auch schmerzhaft mitbekommen die letzten Tage.
Ich kann das nicht ganz so stehen lassen, muss ich sagen, weil man muss auch vereinfachen, und Sie wissen das ja auch, ist alles sehr komplex, aber etwas komplexer, glaube ich, muss man es schon darstellen, denn es gibt einfach nicht in Europa nur rechts und links oder weltoffen und nicht, sondern es gibt eben sehr unterschiedliche Interessen. Dahingehend, ist man ein Land mit einer großen Außengrenze, wo viele Geflüchtete ankommen, ist man ein Land ohne Außengrenzen, ist man ein Land mit einem weit entwickelten Asylsystem oder hat man kaum ein Asylsystem? Also da gibt es einfach sehr unterschiedliche Interessen, wo auch die Staaten, die jetzt viel aufgenommen haben in den letzten Jahren, eher auf Verteilung drängen. Also zum Beispiel Italien möchte einen sehr strikten Solidaritätsmechanismus, möglichst viel Verteilung, obwohl das eine rechte Regierung ist, während die rechte Regierung in Ungarn möglichst wenig Verteilung haben will. Und es ist eben schon auch in den Verhandlungen so gewesen, dass es da nicht einfach nur Polen und Ungarn gegen alle anderen waren oder so etwas, sondern dass also noch vor 2 Tagen nur 6 Staaten das für zustimmungsfähig hielten und dass da auch mit einer etwas anderen Verhandlungsstrategie sicherlich noch aus meiner Sicht viel bessere Lösungen möglich wären. Ich halte es auch für wirklich nicht hilfreich, dass man diese sehr komplexen Verordnungen, die man auch in der öffentlichen Debatte ja überhaupt nicht greifen kann, das sind ja tausende Seiten oder zumindest hunderte mit sehr, sehr vielen Regelungen, dass man da eigentlich den Überblick verliert, was hat das auch für Folgen für Deutschland, denn es sind ja keine Außengrenzenverordnungen, die Asylverfahrensverordnung zum Beispiel, sondern es ist eine Verordnung, die das deutsche Asylgesetz weitgehend überschreibt und wo man dann gar nicht genau weiß, was hat das auch für die Verwaltungsprozesse in Deutschland, vielleicht auch für dysfunktionale Wirkung. Da gibt es keine Folgenabschätzung und da finde ich, dass der Prozess ein bisschen so wirkt, als würde man Europarecht unterschätzen. Man lässt das so auf sich zukommen, hat dann einige Prioritäten in den Verhandlungen vertreten, von denen man auch kaum eine durchgesetzt hat aus deutscher Sicht, hat aber sicherlich nicht alle Möglichkeiten genutzt, die man hätte, um da möglichst auch mit viel Hintergrundwissen in den Verhandlungen dann das durchzusetzen, was möglich war.
Daniel Thüm hat eben ein Wort gesagt, der Wind hat sich gedreht. Es ist alles strikter geworden, die Forderungen härter. Ich erinnere nur daran, dass der sächsische Ministerpräsident Kretschmer gefordert hat, möglicherweise auch die deutschen Sozialleistungen mal runterzuschrauben, damit Deutschland nicht so ein attraktives Ziel ist für Geflüchtete. Kann es auch sein, nochmal an Sie die Frage, Herr Thüm, dass wir, auch wenn dieser Kompromiss nicht durchgeht im Europaparlament, also in Europa wieder einmal nicht in der Lage ist, da eine Reform zu schaffen, dass wir dann darüber sprechen, Migration ganz zu stoppen oder das zu versuchen?
Genau das ist das, was Viktor Orban will. Viktor Orban will im Zweifelsfall Pushbacks legalisieren und er hat, als die Kommission ihre jetzigen Vorschläge vorgestellt hat, die dann gestern Abend im Kompromiss beschlossen wurden, hat er gesagt, die Bösen in Brüssel, die wollen die Migration steuern und ordnen und das heißt auch, dass sie weiterhin stattfinden soll. Wir wollen sie stoppen. Das heißt, es gibt in Europa tatsächlich noch ein drittes Lager zwischen denjenigen, die mehr Humanität wollen, zwischen denjenigen, die mehr Ordnung und Steuern wollen, gibt es eben noch eine dritte Gruppe und das sind diejenigen, die stoppen wollen. Und diese Gruppe ist in den letzten Jahren sicher immer größer geworden. Dafür steht die Pushbacks, die einige europäische Länder machen. Dafür steht aber auch die sehr intensive Kooperation mit Ländern wie Libyen oder und Marokko, die letztlich danach strebt, dass von vornherein weniger Menschen nach Europa kommen. Und wenn weniger kommen, dann gibt es auch weniger Streit. Und das wäre noch ein zweiter Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Herr Marquardt hat es gerade angesprochen. Italien wollte mehr Verteilung. Es wird auch Verteilung geben. Allerdings wird das extrem flexibel sein und auch nur vergleichsweise wenig Personen betreffen. Und das heißt dann ganz konkret, dass die Streitigkeiten zwischen den europäischen Ländern, wer wie viele Lasten in Anführungszeichen oder wie viel Verantwortung trägt, weitergehen werden. Und da ist natürlich Italien und Griechenland sind überlastet, weil zu viele dort ankommen. Aber faktisch wandern dann eben doch sehr viele nach Deutschland, nach Österreich, nach Frankreich, in die Niederlande weiter. Und deswegen sind diese Länder genauso, sagen wir sind überfordert und eigentlich sind wir diejenigen, wo die Leute am Ende sozusagen bleiben. Und das führt zu diesen ewigen Streitigkeiten. Und ich wünsche mir wirklich, dass man schafft, da halbwegs drüber wegzukommen, weil ansonsten wird die Alternative lauten, dass die Mitgliedstaaten immer stärker mit dritten Ländern kooperieren, damit diese dritte Länder verhindern, dass die Menschen von vornherein nach Europa kommen. Da muss man auch keine komplizierten Grenzverfahren mehr anwenden. Wenn die libysche Küstenwache die Leute aus dem Mittelmeer zurückholt nach Libyen, dann gibt es überhaupt kein Asylverfahren in Europa mehr. Und das finde ich schade und ich wünsche mir deswegen, dass es uns wirklich gelingt, rechtsstaatliche Grenzverfahren hinzubekommen, weil eine faktische Alternative ist, dass die Libyer das für uns erledigen und das will ich nicht.
Hochkompliziert dieses Thema und sehr viel Explosivität in den einzelnen Diskussionspunkten. Da wird ja immer das Wort von der Zerreißprobe bemüht. Wenn wir schauen, wie jetzt innerhalb der Grünen Partei, Herr Marquardt, bei Ihnen gestritten wird, bis in die Parteispitze hinein unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema, dann sind auch noch andere wichtige Themen wie Klimakatastrophe, Energiewende und so weiter mit auf dem Tapet. Ist das Asylthema eins, woran sich die Identität und auch die Zukunft der Europäischen Union am Ende entscheiden könnte?
Ich glaube schon, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir anfangen, das Europarecht nicht mehr zu achten, das machen verschiedene EU-Staaten, auch das Völkerrecht, auch die Menschenrechte, dann ist das, glaube ich, eine Rutschbahn, wo mit einmal Rechtsstaatlichkeit und damit auch Demokratie insgesamt in Gefahr ist. Wir haben ja Desinformationskampagnen, beispielsweise in Griechenland, sie behaupten einfach diese Pushbacks, die aber jeden Tag stattfinden, tausende Leute im Monat, würden nicht stattfinden. Die Pressefreiheit wird dann eingeschränkt, damit es keine Berichte darüber gibt. Man verbietet Hilfsorganisationen zu helfen, weil man nicht will, dass sich die Bedingungen für die Menschen ändern oder verbessern, weil man das nicht mit der Abschreckungslogik einhergeht. Also da ist am Ende eben der Angriff auf die Flüchtlingsrechte auch ein Angriff auf die Demokratie als solche, weil man eben gar keine demokratische Willensbildung mehr ermöglicht. Und ich sehe einfach nicht, wie das, was der Rat beschlossen hat, dazu beiträgt, dass sich das bessert. Denn wir brauchen Besserung. Ich möchte ganz klar sagen, ich bin total dafür, dass wir auf europäischer Ebene Verbesserungen bekommen. Aber es ist eben nicht jede Reform jetzt in der Lage, irgendetwas nur besser zu machen, sondern es kann auch noch schlimmer werden. Und da möchte ich vielleicht nochmal sagen, dass also diese Grundidee von ganz oder gar nicht, wir beschließen alle Verordnungen, alle Richtlinien gleichzeitig oder gar keine, aus meiner Sicht auch in so einem hochkomplexen Thema mit so unterschiedlichen Interessen eigentlich ein Blindflug ist, bei dem man nicht weiß, wo man landet. Ich hätte es für deutlich sinnvoller gefunden und ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, auch weil ich ein Interesse daran habe, dass wir noch in dieser Legislatur etwas beschließen. Wenn man alles verhandeln will bis dahin, dann glaube ich, klappt das nicht. Ich glaube, dass man zum Beispiel im ersten Schritt erstmal sicherstellen sollte, dass die Menschen an den Außengrenzen registriert werden, dass dort auch Menschenrechtsmonitoring stattfindet und dass man den Außengrenzstaaten dafür, dass sie das tun, dann etwas anbietet. Also Verteilung anbietet. Wenn die Verteilung nicht ausreicht, werden sie wieder Pushbacks machen. Wenn man es hinbekommt, dass man eben da schrittweise mehr Solidarität, mehr Verteilung, mehr geordnete Migration hat, dann kann man darauf aufbauen und dann eben auch weitergehende Verordnungen und Richtlinien beschließen. Man braucht erstmal eine Harmonisierung, die schrittweise funktionieren muss, der Asylsysteme in Europa und kann dann zum Beispiel die Asylverfahren vereinheitlichen, die Anerkennungsquoten vereinheitlichen. Das ist jetzt vielleicht fachlich etwas kompliziert, aber ich glaube, dass diese ganz oder gar nicht Politik ein großer Teil des Problems ist und dass man sich davon verabschieden sollte und lieber schrittweise in die richtige Richtung arbeiten kann. Dann würde man vielleicht auch nicht den Eindruck haben, auch in der Öffentlichkeit, dass da jetzt mit einmal alle Probleme gelöst werden. Das passiert nicht auf europäischer Ebene. Es gibt viele Dinge, die man auf nationalstaatlicher Ebene machen kann und auch viele europäische Dinge, die man machen kann, ohne dass man jetzt neue Gesetze braucht.
Stefan Tomé.
Was wäre Ihre Prognose, Herr Marquardt? Kommt es zu einer Einigung zwischen Rat und Parlament? Mit oder ohne Stimmen der Grünen?
Also ich glaube, dass es sehr schwierig wird, weil die spanische Ratspräsidentschaft gelähmt sein wird. Es gibt in Spanien Wahlen Ende Juli und vielleicht auch dann eine neue Regierung. Die spanische Ratspräsidentschaft hat wahrscheinlich gar kein Interesse daran, jetzt das Migrationsthema sehr stark voranzutreiben und damit auch innenpolitisch dann im Wahlkampf vielleicht eher Nachteile zu haben. Danach kommt Belgien in die Ratspräsidentschaft. Da könnte es nochmal Fortschritte geben, aber ich glaube, dass wirklich Dutzende Verhandlungsrunden notwendig sein werden. Es sind ja hunderte Punkte, über die man sich unterhalten muss. Und dass da am Ende dann innerhalb von wenigen Monaten in Belgien, bis es in den Europawahlkampf geht, eine Lösung da ist, das glaube ich nicht. Dann kommen Ungarn und Polen in die Ratspräsidentschaft, die werden das blockieren und dann ist man schon ein Jahr später. Also ich glaube, wenn man etwas hinbekommen will, für die Zuhörer vielleicht etwas unverständlich, aber es gibt ja eine Screening-Verordnung, die Registrierung an den Außengrenzen sicherstellt und es gibt eine Asylmigrationsmanagement-Verordnung, von der man Teile jetzt schon mal verhandeln könnte und darauf aufbauend auch schon freiwillig vielleicht Solidarität anbietet hinsichtlich Verteilung und Geldunterstützung. Wenn man das beides hinbekommt, dann wäre man schon einen Schritt weiter. Wenn man glaubt, man kann alles machen, ich halte das für völlig aussichtslos in dieser kurzen Zeit.
Herr Tomé, sehen Sie es ähnlich pessimistisch?
Also ich würde mal so sagen, es gibt Befürchtungen, dass das Spanien in seiner Präsidentschaft im zweiten Halbjahr diesen Jahres kein Interesse haben könnte, vor allem wegen der Wahlen und des zu erwartenden Ausgangs der Wahlen hier voranzukommen. Aber das würde ich auch mal in Zweifel ziehen. Wenn das Ergebnis für Spanien vorzeigbar ist, dann sollte sogar erst recht Interesse Spanien sein, zu zeigen, wir haben hier etwas geschaffen, was auch im Interesse und Nutzen Spaniens ist. Von daher habe ich weiterhin die Hoffnung, dass das etwas vorankommt. Wenn es jetzt nicht geschieht, wird es für lange Zeit nicht mehr geschehen. Zum Ersten aufgrund dessen, was Erik Marquardt ansprach, 2024, 2025, in der ersten und zweiten Jahreshälfte werden Polen und Ungarn die Präsidentschaft innehaben. Da wird keine Initiative ausgehen in diese Richtung von diesen beiden Ländern. Und im ersten Halbjahr 2024, im Jahr der Europawahl, wird Belgien da auch nicht weiterkommen können. Deswegen muss da etwas vorankommen. Das muss jetzt geschehen. Das muss ein sichtbarer Schritt sein. Nicht nur ein kleines Element. Es muss davon das Signal ausgehen, dass die Europäer eine große Initiative ergreifen, um einen großen Teil dessen, was seit Jahren verhandelt wird, zum Abschluss zu bringen. Und das ist ein Zustand, der jetzt gelöst werden muss, denn es ist nicht weiter hinnehmbar, dass das in großem Stil, systematisch und dauerhaft an europäischen Grenzen auch Menschenrecht verletzt wird. Warum ist das so? Weil die Menschen Angst haben vor der großen Zahl der Menschen, die ankommen. Vor allem der großen Zahl von Menschen, die eigentlich nicht wirklich vor Krieg, Bürgerkrieg und Verfolgung fliehen. Solange das in Deutschland pro Jahr unter 100.000 waren, hat das keine Welle der Erregung hervorgerufen. Aber jetzt, wo es weit über 100.000, 200.000, in diesem Jahr vielleicht über 300.000 nach Deutschland kommen, wird uns allen klar, wir müssen dieses veritable Problem lösen. Und das kann nur jetzt geschehen. Ich glaube, danach wird es für lange Zeit nicht mehr in die Hand genommen werden.
Stefan Thomé war das, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Er diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Asylkompromiss der EU-Innenminister, der gestern gefasst wurde, mit Daniel Thüm, Professor für öffentliches Recht, Europa und Völkerrecht an der Uni Konstanz, und Erik Marquardt, Fotojournalist und Europaabgeordneter der Grünen. Ich danke Ihnen sehr für dieses konstruktive Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.